Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Das ist Bern einfach vom 19. April 2024. Mein Name ist Camille Lotte und mit mir am Mikrofon ist heute Stefan Milius. Und bevor es in den Feierabend geht, haben wir natürlich wieder die wichtigsten Themen vom Tag für Sie. Wir starten mit einer Recherche von David Biner aus der NZZ. Und zwar, es geht um den Fall der Klimaseniorinnen, die ja erfolgreich gegen die Schweiz am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt haben. Und jetzt gibt's da neue Hintergründe. Und zwar geht's um einen Namen. Ja, man kann sagen, der ist bis jetzt noch nicht öffentlich aufgefallen. Aber der wird jetzt natürlich mit dem Urteil in Verbindung gebracht. Es geht um den 45-jährigen Alain Chablais. Er ist Jurist und der Bereichsleiter internationalen Menschenrechtsschutz im Bundesamt für Justiz. Seit 2018 ist er als Agent du Gouvernement, als Vertreter von der offiziellen Schweiz vor der Richter in Straßburg auftreten. Und erst gerade vor einem Jahr hat er sich noch für die Anliegen von der Eidgenossenschaft bei einer öffentlichen Anhörung bei den Klimaseniorinnen in Straßburg eingesetzt. Er hat dort klar gemacht, dass der EGMR eben nicht der richtige Ort ist, um sich über die Schweizer Klimapolitik zu äußern. Es sei eben nicht das richtige Gremium. Doch jetzt, direkt nach dem Entscheid von der letzten Woche, spricht der Chablais plötzlich von einem historischen Urteil. Und was jetzt spannend daran ist, jetzt deckt der David Biner von der NZZ auf, ja, von wo der Sinneswandel dann kommen dürfte. Und zwar der Alain Chablais. Er wechselt von der Anklagebank auf den Richterstuhl. Am Mittwoch hat die Parlamentarische Versammlung vom Europarat den Chablais zum Richter am EGMR gewählt. Jetzt kommt die Frage so auf, Stefan, wie kann so etwas passieren, dass ein Vertreter von der Schweiz geistig eigentlich wahrscheinlich schon längst auf der Seite von seinem neuen Arbeitgeber, dem EGMR, ist. Wie hat das passieren können?
Also normalerweise würde das nur in einem ganz, ganz schlechten Drehbuch passieren und du wirst als Zuschauer finden, ja, jetzt haben wir ein bisschen übertrieben, jetzt ist ein bisschen viel Fantasie dran gewesen, in der Realität gibt es so etwas nicht. Bevor ich sachlich etwas dazu sage, muss ich gerade noch einen Blumenstrauß verteilen. David Biner von der NZZ fällt mir immer wieder auf. Ich schreibe die Medienkolumne jeden Morgen auf nebelspalter.ch. Und wenn ich etwas zu loben habe, und wer mich kennt, weiss, das mache ich wahnsinnig ungern, dann ist in der Regel David Biner bei der NZZ. Also, ausgezeichneter Mann, ein Walliser, wie ich mit Walliser Wurzeln, den muss ich merken. Und jetzt inhaltlich, es ist natürlich absurd. Du wirst nicht über Nacht auf eine Liste gesetzt, dass du allenfalls jetzt bald einmal könntest europäischer Richter werden. Das ist etwas, wo länger geht, wo du das Spiel musst bringen bei dem Land, wo dich nominiert. Mit dem Gedanken musst du dich schon länger befasst haben. Also auch der Alain Chablais muss das schon länger gemacht haben. Und es ist natürlich ungeheuerlich, dass du bis vor kurzem noch irgendwo die offizielle Schweiz vertreten hast. Und dann kurz nach einem Urteil gegen dein eigenes Land, wo du dich eigentlich hättest müssen ins Zeug gelegt haben, verkündest, ich gehe jetzt übrigens zu denen, wo die Schweiz in die Pfanne gehauen haben. Also es ist nur schon, es ist einfach natürlich erlaubt, natürlich völlig legal, aber dermaßen unmoralisch und dermaßen grusig, dass man es eigentlich einfach nicht machen.
Ja, in seiner Bewerbung hat er auch deutlich gemacht, dass er sich bereits in seiner Zeit als Bundesrichter am Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen, dass er dort immer darauf geachtet hat, den Entscheid aus Straßburg in die tägliche Praxis einfliessen zu lassen. Und man hat dann angefragt, David Biner, im eidgenössischen Justizdepartement. Dort sieht man keinen Interessenskonflikt, dass er jetzt eben Richter am EGMR wird und kurz vorher noch die Position von der offiziellen Schweiz hat müssen vertreten. Ja, klar, irgendwie ein bisschen. Beat Janz war ja selber entzückt vom Urteil. Er hat bei Gredig direkt bei SRF gesagt, es sei kein Entscheid gegen, sondern für die Schweizer Bevölkerung. Erstaunlich, dass man da gar kein Problem sieht.
Also es ist natürlich völlig widersinnig, da drin keinen Interessenskonflikt zu sehen. Also gut, jetzt hat er nicht mehr, jetzt ist er wieder klar auf einer Seite. Mhm. Aber es muss ja eine Phase geben in der Vorgeschichte von der ganzen Klage, wo er hat müssen die eine Seite vertreten und schon wissen, dass er auf die andere Seite wechselt. Also das ist das zerreißt ja einen irgendwo. Also das kann man nicht ernsthaft sagen. Ob es jetzt ein Urteil gegen oder für die Schweiz ist, das ist wahrscheinlich eine ideologische Frage. Für mich ist es alles gegen und dann gibt es noch ein paar lustige Brüder, die finden, nein, das ist gut, dass das so gefallen ist. Aber er selber macht sich damit schon sehr unglaubwürdig. Einladung. Und man muss ja auch dazu sagen, er ist ja als Vertreter von Liechtenstein nominiert worden und dann auch gewählt worden. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit dem Roland Rino Büchel zufällig gesprochen, SVP-National aus dem Kanton St. Gallen, er ist Mitglied vom Europarat, ist dort gerade auch auf dem Sprung auf Straßburg. Und er hat mir dann erzählt, das läuft eben so. Liechtenstein hat dann immer mal wieder ein Anrecht auf so einen Sitz am EGMR. Und das Land hat 40.000 Einwohner und sind zwar viele Juristen, aber die kommen meistens aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. Also unter 40.000 Einwohner hast du nicht so wahnsinnig viel so Spitzenjuristen, vielleicht auch noch mit Gerichtserfahrung. Darum müssen die sich bedienen bei anderen Ländern. Und ich habe dann so im Spass gefragt, ja gut, also meine Frau ist Anwältin und Juristin, die können sich auch bei Liechtenstein mal ins Spiel bringen für einen Sitz am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Von ja, jetzt leider für 9 Jahre nicht mehr. Aber grundsätzlich sind die Chancen gar nicht so übel, wenn du eine gute Vita hast, dass dich Liechtenstein in das Gremium schubst, weil sie einfach selber keine Leute haben. Und das ist natürlich irgendwo relativ absurd, wie dir der Weg gegeben wird über irgendein Mini-Fürstentum auf so ein europäisches Sessel. Und der Herr Schäuble, der hat jetzt von dem profitiert.
Ich habe mich auch recht daran gestört. Ich bin doch überrascht gewesen, dass das überhaupt möglich ist. Irgendwie, wenn du mich jetzt spontan gefragt hättest, ist das möglich, hätte ich gesagt, nein. Ich bin irgendwo davon überzeugt gewesen, dass du musst Minimum die Nationalität haben wahrscheinlich von dem Land, wo du als Richter möchtest nachher gewählt werden. Aber nein, offensichtlich ist das wirklich möglich, dass man nicht muss Liechtensteiner sein und dann kann man für die an EGMR. Finde ich doch ein bisschen eine befremdliche Situation, dass das möglich ist. Andererseits muss ich sagen, wenn man unseren Schweizer Richter anschauen, der Andreas Zünd, wo wir auch schon viel geredet haben über Bern, in Bern einfach. Es ist auch nicht unbedingt immer nützlich, wenn ein Schweizer dort uns vertritt und nachher dann doch eben gegen die Schweiz urteilt, wo ja mehrfach jetzt auch bei ihm vorgekommen ist. Für mich aber trotzdem eine sehr sonderbare Situation, das Ganze. Einerseits eben der Wechsel auf die Richterbank, während der Prozess läuft und dann gleichzeitig halt irgendwo muss man ja in Gedanken dann schon beim neuen Arbeitgeber sein und man möchte sich ja dann auch nicht negativ äußern und dass man dann so kann den Wandel, ja, die Verbeugung machen, muss ich sagen, finde ich für einen Richter sehr bedenklich.
Ja, es sagt auch viel über den Europäischen Gerichtshof. Die Älterhörer mögen sich vielleicht an Marc Girardelli erinnern. Ein österreichischer Skifahrer, der für Luxemburg gestartet ist, weil er dort sicher einen Platz gehabt hat im Team. Obwohl Luxemburg keine Skination ist. Also offensichtlich kann man einfach ein bisschen von überall herkommen. Und der Herr Schäuble, der ist schweizerisch-französischer Doppelbürger, der ist sich den Spagat offensichtlich gewöhnt. Jetzt hockt er im Gericht, jetzt kann er mit Fug und Recht sagen, ich muss ja unparteiisch sein, meine Nationalität muss egal sein, wer mich in das Gremium geschickt hat, muss egal sein, das ist alles richtig. Aber bis vor kurzem war er ein klarer Vertreter der offiziellen Schweiz gewesen. Und wir haben jetzt einfach berechtigte Zweifel, dass er den Job konsequent bis zum Ende richtig gemacht hat. Er hätte wahrscheinlich das Urteil nicht können im Alleingang verhindern, aber es gibt einfach schon, es hat ein Geschmäckchen, wie man so schön sagt.
Es ist ja das, was bleibt. Es ist ein bitterer Beigeschmack an dieser ganzen Geschichte. Aber es ist wirklich, da muss man den David Biner loben für die Recherche. Es zeigt einfach ein weiteres Kapitel in dem ganzen EGMR-Urteil gegen die Schweiz, wo man muss sagen, da stimmt einfach etwas nicht dran, angefangen eben mit der Tatsache, dass die Schweiz über Klimapolitik abgestimmt hat, wir haben direkt demokratischen Entscheid. Sogar auch der Daniel Josic von der SP-Ständerat hat das ja dann kritisiert, das Urteil, dass da eben das Gericht Politik macht und eben die Gewaltentrennung aufhebt und auch, dass man nicht einsieht, dass die direkte Demokratie bei uns entscheidet, wie Klimapolitik gemacht wird. Und jetzt also natürlich der Andreas Zünd als Richter, der sich mehrfach auch gegen die Schweiz ausgesprochen hat. Und jetzt sehen wir den, der eigentlich jetzt die Schweiz vertreten oder die Anliegen, die offizielle Schweiz, ist schon längstens wahrscheinlich eben in Gedanken beim EGMR gewesen und kann nachher plötzlich das Urteil, ja, als historisches Urteil bezeichnen, aber eben historisch nicht in einem negativen Sinn, sondern in einem positiven Sinn und macht auch klar, wie wichtig die Urteile in seiner Arbeit schon gewesen sind. Muss man sagen, die Geschichte nimmt so noch nicht ein Ende, aber es werden sich viele Fragen stellen aus meiner Sicht, auch in Zukunft, wie will man eben mit der europäischen Gerichtsbarkeit umgehen in der Schweiz?
Das würde ich auch sagen, aber für 9 Jahre hat der Mann jetzt ausgesagt, hat der Schweizer Schöppli, wir mögen es ihm gönnen und wünschen ihm von dieser Stelle alles Gute und vermutlich, sind wir mal ehrlich, wäre es mit dem anderen auch nicht besser gekommen.
Ja, bevor wir zu viel heiser Luft aus Bundesbern kommen, kommen wir zu Wärme, die uns Schweizer wirklich gut tut. Mit der Infrarotkabine vom Innerschweizer Unternehmen Alvaspa kommt die Hitze nämlich genau dort an, wo sie unserem Körper mehr Energie gibt.
Sind Sie auch gestresst? dann empfehlen wir Ihnen die hochwertigen Infrarotkabinen von der Innerschweizer Firma Alvaspa. Wärmen Sie Ihren Körper von innen und entgiften Sie 5-mal mehr als in einer Sauna. Die Infrarotkabine von Alvaspa baut Cortisol ab, lindert Schmerzen in den Gelenken und entspannt Muskulatur. Machen Sie eine Probesitzung in unserem Ausstellungsraum oder testen Sie die Kabine 6 Wochen bei Ihnen daheim. Kostenlos und unverbindlich. Mehr Informationen finden Sie auf www.alvaspa.ch.
Ja, ein roter Kopf bei der Tagesanzeiger. Redaktorin Larissa Rin hat den Benny Fischer verursacht. Es geht nämlich um Diskussion aus der Sondersession zum Verbot von Nazi-Symbolen. Nach dem Ständerat hat sich jetzt auch der Nationalrat deutlich für das Verbot ausgesprochen. Die Einzigen, die sich gegen das Verbot ausgesprochen haben, sind Parlamentarier aus der SVP gewesen. Und was jetzt passieren wird, der Justizminister Beat Jans, der wird die Erweiterung von der Antirassismusstrafnorm müssen ausschaffen und die dann im Parlament vorlegen. Stefan, zuerst mal, wie siehst du das Verbot?
Also ich glaube, wir sind uns einig, wir untereinander und vermutlich die meisten hören, dass ein Hakenkreuz oder ein Hitlergruß etwas widerlich sind. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir irgendwo uns schwer überlegen müssen, was an Widerlichkeiten muss man wirklich verbieten, wo muss der Staat dahinter, was muss man ahnden. Die Liste wäre uferlos, wenn man da wirklich alles machen würde. Und in dieser Debatte ist es eben auch sehr stark um die Frage gegangen, ist das nicht einfach eine Symbolpolitik, wo wir eigentlich als Land Wichtigeres oder Besseres zu tun hätten. Ich glaube nicht, dass ein Verbot von so Symbol, von Nazi-Symbol, dass das bei irgendeinem irregeleiteten Geist irgendetwas verändert. Es ist mir jetzt auch nicht beim Gang durch die Schweiz irgendwie aufgefallen, dass das ein wahnsinniges Problem wäre. Jemand, die siehst, ein Hakenkreuz irgendwo an der Wand gesprayt, meistens Seitenverkehr von einem Besoffenen. Also es ist irgendwo, hat die Politik in der Regel nichts zu tun. Es ist Symbolpolitik. Es läuft für mich unter, kann man machen, wenn man gerade wirklich nichts Besseres zu tun hat. Aber ich sehe da schon ein paar Baustellen, die sehr viel dringender wären. Und das Störende vor allem, das hat man jetzt im Tag gesehen, die ganze Debatte läuft wieder darüber aus, dass es keine Debatte darf geben. Also du musst einfach das Verbot von den Nazi-Symbolen, du musst das gut finden. Und wenn du kritische Fragen stellst, dann machst du dich gerade irgendwie verdächtig, dass du irgendwo in der rechten Ecke gehörst. Das ist wieder so ein Debattenverbot, ein Denkverbot, wo eben offensichtlich geworden ist, weil ein SVP-Nationalrat da ein paar Fragen hatte.
Ja, sind wirklich Probleme um bei dieser Erweiterung, oder? Es geht ja um die Frage, wo genau soll Grenzen von der Strafbarkeit gezogen werden? Welche extremistischen Verbote sollen, Symbole sollen tatsächlich verboten werden? Wie bekannt zum Beispiel muss ein Symbol sein, damit das von der Bevölkerung überhaupt als solches wahrgenommen wird, oder? Man redet ja zum Beispiel auch oft so ein bisschen über die geheimen Code-Symbole, wo zum Beispiel rechte Benutzer, eben wie bekannt muss es sein. Und jetzt sollte in einem ersten Schritt einfach die klassischen Symbole verboten werden. Doch eben gerade der Benny Fischer hat in der Debatte, er hat sich an Justizminister Beat Jans gewandt, er hat wollen wissen, ob auch ein Hitlergruß darunter falle. Es geht darum, ist es also möglich, hat er gefragt, dass man mit einem Gesetz eine bestimmte Bewegung vom eigenen Körper unter Strafe stellt? Kann es also sein, dass jemand, der mit seinem Körper eine Bewegung macht, dass das unter Strafe gestellt wird, wenn eine Behörde eine bestimmte Gesinnung daran festmacht? Und das ist, finde ich, doch eine sehr, sehr wichtige Frage. Und wie du sagst, was ist daraus gelaufen? Wir haben einen Kommentar im Tagesanzeiger, wo man versucht, auch den Benjamin Fischer in eine rechtsextreme Ecke stellen, obwohl das für mich doch eine zentrale Frage ist, wie weit kann man oder soll man als Staat überhaupt können Sachen verbieten? Wie lange kannst du das auch noch wirklich glaubhaft überbringen, dass es nicht willkürlich wird?
Genau, der Tage schreibt ernsthaft den Titel SVP-Nationalrat verteidigt Hitlergruß. Das ist natürlich einfach kreuz falsch. Er hat wirklich eine Frage nach grundsätzlichem Recht gestellt, wie ich mit meinem Körper umgehe. Er hat ganz sicher nicht dazu aufgerufen, jetzt, sich zu formieren, mit dem Hitlergruß durch die Städte zu gehen. Das ist eine völlig absurde Idee, sondern es geht wirklich um grundlegende Fragen dahinter. Und dazu muss man auch noch sagen, ich kenne da im Ried alleine, der führt das Brock aus und hat sich auf militärhistorische Sachen spezialisiert. Mhm. Und der hat einen Haufen von dem Zeug in seinem Laden. Also wenn du jetzt das nicht gern siehst, solltest du dort nicht reinlaufen. Und er sagt aber ganz klar, zu mir kommen die Sammler. Bei mir kommen sich nicht irgendwelche Glatzköpfe mit Springerstiefeln gehen, mit einer Wehrmachtuniform ausstaffieren, sondern zu mir kommen Leute, die militärhistorisch interessiert sind. Jetzt kannst du das grusig finden und sagen, nein, irgendwelche Nazi-Reliquien tut man gefälligst nicht irgendwie daheim aufstellen. Aber es gibt Leute, die wirklich einfach historisch, militärhistorisch interessiert sind, auch von alliierten Zeugen sammeln etc. Das ist ein Teil von der Zeitgeschichte. Und jetzt einfach zu sagen, das ist verboten, egal wo es auftaucht, in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext, das ist natürlich völlig blindwütig. Und es wird auch wieder ein gewisses Denunziantentum fördern. Also ich sehe schon, wie Leute bei der SVP-Delegiertenversammlung, wie irgendwelche Journalisten schauen, ob jemand mal irgendwo den Arm lupft, weil sie ihn gerade irgendwo beißt oder so und das Foto schiesst. Das ist völlig absurd. Das ist, da fängt wieder eine Hexenjagd an, wo niemandem etwas bringt. Ich glaube, wir haben in der Schweiz wirklich nicht Tendenzen in die Richtung vom Vierten Reich. Also das sehe ich jetzt nicht.
Ja, Larissa Rien argumentiert ja damit, dass das Verbot, dass es nötig ist, weil ja auch antisemitische Vorfälle sehr stark zugenommen haben seit dem 7. Oktober. Und wieso, habe ich mir gesagt, ist der Kommentar völlig fehlgeleitet? Natürlich das, was du angesprochen hast, dass der Benjamin Fischer jetzt angeblich den Hitlergruß da verteidigt. Nein, die spannende oder die entscheidende Diskussion ist ja, wo haben wir denn antisemitische Parolen aktuell? Und das ist natürlich bei Pro-Palästina-Vertreter, Pro-Hamas-Vertreter. Wir haben immer wieder Botschaft gesehen, from the river to the sea, und wir müssen ganz klar sagen, was bedeutet das? Ja, dann würden wir Israel ausradieren. Es ist keine andere Interpretation möglich. Und da hat man ja festgestellt, dass das nicht strafbar ist. Also man darf in einer Demo ganz klar zur Auslöschung von Israel aufrufen. Das wäre der entscheidende Punkt, den man ansprechen müsste. Aber eben, lieber hat man darüber diskutiert, dass der Benjamin Fischer da wirklich eine kritische Frage gestellt hat, wie weit der Staat darf gehen. Für mich völlig der falsche Schwerpunkt gesetzt bei der Larissa Rinn.
Es zeigt halt wieder mal, dass es nicht wirklich darauf ankommt, was wirklich passiert, sondern dass es einfach darum geht, Zeitgeisterscheinungen jetzt nachzuvollziehen. Wir sind immer ein bisschen verzögert unterwegs in der Schweiz. Vor ein paar Monaten haben wir jetzt noch die Anti-Rechts-Demos in Deutschland gehabt. Und jetzt bei uns ist eben auch das, hat das Einzug gehalten, alles irgendwie unterbinden, wo irgendwie nach rechts tönt. Nur hat das rechts, wie ich es mir vorstelle, nichts zu tun mit irgendeinem Hakenkreuz. Das ist eine politische Positionierung innerhalb vom demokratischen Spektrum. Und das wird so schleichend ausgeweitet. Und es ist eine reine Symbolpolitik. Und es ist auch absurd. Entschuldigung, jetzt sind wir bald dann mal 100 Jahre nachher. Und jetzt kommen wir auf die Idee. Ich glaube nicht, dass wir die letzten 100 Jahre Probleme hatten mit nationalsozialistischen Symbolen in der Schweiz. Wieso das jetzt genau muss passieren, wie du richtig sagst, der Antisemitismus vorschieben, wo aus einer völlig anderen Ecke kommt. Mhm. Das ist so durchsichtig. Und jeder, der die antijüdischen Übergriffe etc. ein bisschen analysiert, weiss, dass das andere Kreise sind, die das beführen. Also du schiessest da irgendwie wirklich auf die falsche Sau.
Ja, wir kommen schon zum letzten Thema von dieser Sendung. Und zwar hat der UNO-Sicherheitsrat über eine Resolution für eine Vollmitgliedschaft von einem palästinensischen Staat abgestimmt. 12 Mitgliedsländer haben am Donnerstag in New York der Resolution zugestimmt. Für einen Erfolg wären aber mindestens 9 von den 15 Mitgliedern aus dem Sicherheitsrat notwendig gewesen und kein Veto von den 5 permanenten Ratsmitgliedern. Die Resolution ist aufgrund vom Veto von den USA als permanentes Ratsmitglied gescheitert. Die Schweiz hat sich wie auch Grossbritannien enthalten und heute hat der Bundesrat kommuniziert. Er begründet seine Enthaltung in einer Medienmitteilung. Es geht darum, dass die Aufnahme von Palästina als Vollmitglied, das sei jetzt für die Entspannung und die Friedensbemühungen nicht zuträglich. Gleichzeitig bekräftigt der Bundesrat aber auch, dass die Schweiz sich für eine Zwei-Staaten-Lösung bekannt hat. Und jetzt eben die Anerkennung von einem palästinensischen Staat, dass das jetzt sozusagen in der UNO-Vollversammlung der falsche Schritt wäre. Wie siehst du das?
Es war ja vor allem der falsche Zeitpunkt für den Schritt. Sie muss sich das mal vorstellen, was das für eine Symbolkraft gehabt hätte, ein halbes Jahr nach dem schrecklichen Blutbad. Dort Hamas in Israel hätte man jetzt gesagt, du komm, wir ziehen die Palästinenser doch da noch rein. Es hätte so ausgesehen, selbst wenn es nicht so ist, aber es hätte wirklich so ausgesehen, wie wenn du nur genug Druck musst ausüben musst, um dann irgendwo an dein Ziel anzukommen. Also es ist alles, was du jetzt im Moment machst, richtig Palästina wird halt gemessen an den Ereignissen im Oktober. Und das hätte ganz, ganz fatales Zeichen gesetzt, wenn man das jetzt gemacht hätte. Ich sehe das wirklich als sehr ungeschickte, ausgerechnet jetzt so eine Resolution vorzustellen.
Ganz klar, vor allem gerade bei der UNO, wo man muss sagen, seit dem 7. Oktober ist es wieder vermehrt aufgekommen, die Probleme mit der UNRWA, dass man dort natürlich antisemitische Schulbücher zum Beispiel finanziert hat, auch dass anscheinend auch Leute von der UNRWA beteiligt gewesen sind an dem Massaker vom 7. Oktober gemäss im israelischen Aussendepartement. Und gerade dort muss man sagen, die UNO müsste zuerst mal ganz klar auch selber aufräumen bei der UNRWA und schauen, dass man dort keine antisemitische Organisation mehr hat, aber gleichzeitig dann über so eine Resolution abstimmen, wo eben, wie du sagst, im Endeffekt wäre es eine Belohnung für den Terrorismus von der Hamas. Es würde nicht zu einer Entspannung führen, sondern eben, man könnte dann das durchsetzen mit Terror, wo man sich eigentlich wünscht, und es wäre eine absolut inakzeptable Situation. Ich muss sagen, die Schweiz hätte müssen Nein stimmen. Ich sehe die Enthaltung nicht. Wäre für mich absolut vertretbar gewesen, das abzulehnen und zu sagen, in dieser Zeit, zu dem Zeitpunkt, wenn wir das nicht akzeptieren, darum lehnen wir das ab.
Ich glaube, das hätte man gut können begründen, ja. Und ich glaube auch, dass Palästina das Gebilde viel grössere, viel wichtige Hausaufgaben vor der eigenen Tür hat, als sich jetzt irgendwo bei der UN stärker einzubringen. Es ist einfach so, dass es im Moment keine trennscharfe Linie gibt zwischen Palästina und den extremistischen Kräften in dem Land. Du kannst das nicht auseinanderbeindeln. Darum ist alles, was du Palästina quasi zugute haltest, eben letztlich auch etwas, was denen auf die Mühle geht. Und das ist im Moment einfach wirklich nicht möglich. Ich glaube, sie müssten wirklich einfach schauen, dass sie Geschichte ihrem eigenen Land, ihrem eigenen Gebilde irgendwo drehen können, bevor sie sich dann qualifizieren können, um eben auf der Weltbühne mitreden.
Ja, ich schaue auf die Uhr und das war es mit Bern einfach. An dem 19. April mit dem Stefan Milius und der Camilote. Tun Sie wie immer nicht vergessen, uns zu abonnieren. Empfehlen Sie uns weiter und tun Sie uns vor allem hoch bewerten. Wir hören uns am Montag wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.